Ihr Lieben, ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Buch der Könige. Erster Könige, Kapitel 19. Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben des Propheten Elia. So lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen zu Erster Könige, Kapitel 19. Die Verse 19 bis 21. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und er, das ist Elia, ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich herflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, »Lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen.« Er aber sagte zu ihm, »Geh, kehre um, denn was habe ich dir getan?« Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach, und diente ihm. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Du großer, herrlicher Gott, wir rühmen dich. Und wir wollen jetzt demütig in Ehrfurcht auf dein heiliges Wort hören. Und wir bitten dich, sprich zu uns. Und deine Diener wollen hören. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir haben die letzten Male gehört, wie der Prophet Elia verzweifelt war, wie er zu Tode betrübt war. Wir haben aber auch gesehen, ja Gott sei Dank, haben wir auch gesehen, wie freundlich unser Gott ist und wie der Herr seinen Diener auf dem Berg Horeb begegnet und ihn gnädig wieder aufrichtet, wie wir es lesen in Psalm 145, wo es heißt, der Herr stützt alle Fallenden. Und er richtet auf alle Niedergebeugten. Hier auf dem Berg Horeb erhielt Elia neuen Mut zum Leben. Elia erhielt einen neuen Auftrag von Gott. Ja, es war ein dreifacher Auftrag. Unter anderem sollte er einen Mann mit dem Namen Elisa zum Propheten an seiner Stelle einsetzen. Er sollte ihn als seinen Nachfolger einsetzen. Denkt daran, dass Elia ja klagte, er allein, nur er allein sei übrig geblieben von den Propheten des Herrn. Und der Herr schenkt ihm in seiner Gnade und Freundlichkeit etwas, worüber sich Elia sicherlich sehr gefreut hat. Er schenkt ihm einen geistlichen Sohn, einen treuen Freund, einen Begleiter, einen Nachfolger, einen Schüler. Und tatsächlich, es dauerte noch ungefähr 6 oder 7 Jahre, bis Elia dann auffuhr zum Himmel mit einem feurigen Wagen. Das heißt, Elisa wurde in dieser Zeit ausgebildet als Prophetenschüler, bis er die Stelle von Elia einnehmen sollte. Und hier haben wir schon eine wichtige Lektion, ihr Lieben, die besonders wichtig ist für Prediger und Pastoren. Wir dürfen niemals meinen, dass wir unersetzlich wären. Der Herr beruft sich Männer souverän zum Dienst, vielleicht da, wo wir es auch gar nicht erwarten. Jeder Pastor, jeder Prediger muss demütig genug sein, Platz zu machen für weitere, vielleicht sogar jüngere Männer Gottes. Jeder Pastor, jeder Prediger sollte das Verlangen haben, sogar bereit zu sein, sich mehrere Jahre zu investieren in jüngere Brüder, damit diese die Stelle einnehmen können, übernehmen können. Einiges habe ich schon erzählt von den Tagen mit Bruder Paul Washer in Barcelona, die wir gerade verbracht haben. Und eins möchte ich euch noch sagen, was ich besonders in Erinnerung behalten werde. Ihr wisst es, dass Paul einen dreifachen Herzinfarkt hatte. Und das führt dazu, dass du merkst, es kann ganz schnell vorbei sein, ehe du es erwartest. Und das hat bei Paul dazu geführt, dass er ein großes Verlangen entwickelte, Er möchte in dieser Zeit, die er hat, junge Brüder fördern. Er möchte sie stark machen, sie stärken für den Dienst. Das ist sein Verlangen. Und hier zeigt sich Demut, Bereitschaft, auch in den Hintergrund zu treten, aber auch Weisheit, daran zu denken, dass es nach einem auch weitergeht, selbst wenn man selber nicht mehr da ist. Man muss abgeben können, man muss in den Hintergrund treten können, man muss andere mehr und mehr in den Vordergrund treten lassen und sie stärken können. Meine Lieben, das ist unser Wunsch, auch als Gemeinde. Wir wünschen uns, dass wir eine Gemeinde sind, wo Männer trainiert werden, wo Männer ausgebildet werden. Und wenn es auch 6 oder 7 Jahre dauert, dieser Mann, Elisa hier, der wurde tatsächlich nach dieser Zeit ein außergewöhnlicher, überaus nützlicher Mann Gottes durch die Gnade des Herrn. Und möge der Herr uns helfen, dass wir das durch die Gnade des Herrn schaffen in unserer Mitte, dass Männer heranreifen, die nützlich sein werden für das Reich Gottes. Aber nun lasst uns schauen, was hier in diesem Text steht. Und im Grunde möchte ich heute nur 2 Punkte behandeln. Erstens wollen wir uns die Berufung von Elisa anschauen. Und zweitens möchte ich dann fragen, was diese Berufung des Propheten Elisa mit dir zu tun hat. Also erstens die Berufung von Elisa. Du musst wissen, dass Elisa in einer wunderbaren Gegend aufwuchs. Man könnte beinahe sagen, es war eine Idylle. Er wohnte in Abel-Mehola, das haben wir gelesen in Vers 16. Das ist ein Tal beim Jordanfluss. Und der Ortsname bedeutet so viel wie Aue oder Bach des Reigentanzes. Kannst du dir vorstellen, warum dieser Name? Diese Region war reich gesegnet, fruchtbar, grün. Hier lässt es sich leben, hier erntet man in Fülle, hier tanzt man vor Freude. Elisas Heimat war ländlich, war friedlich, wir würden sagen lieblich. Und Elisas Vater war ein Landbesitzer, und zwar ein sehr wohlhabender. Schaut mal mit mir Vers 19. Und Elia ging von dort weg, vom Berg Horeb, und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. So, Elia findet Elisa, wie er gerade mit 12 Gespannen von Rindern vor sich her pflügte. Das heißt konkret 24 Rinder, jeweils zu zweit an einem Gespann, an einem Joch. Und dieser Vers 19, der verrät uns viel über Elisa. Elisas Vater besaß fruchtbares Land, und zwar eine gewaltige Fläche. Das heißt, wenn man 24 Rinder braucht, um diese Fläche zu pflügen, könnt ihr euch vorstellen, wie groß ungefähr dieses Land war. Elisas Haus besaß viele Ochsen, viele Mitarbeiter, viel Land und das alles, obwohl wir gerade eine 3,5-jährige Hungersnot hinter uns hatten. Denkt daran. Das bedeutet etwas. Elisas Vater muss ein sehr wohlhabender Landwirt gewesen sein. Und achtet darauf, Elisa hat hier die Leitung über diese Feldarbeit. Es heißt hier, und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen vor sich her pflügte. So als ob er 12 Gespanne pflügen könnte. Nein, er selbst aber war bei dem 12. Das heißt, er hat die Leitung. Es war üblich, dass der, der die Mitarbeiter geleitet hat, auf dem Feld ganz hinten war. Der alles kontrollierte. Wir können davon ausgehen, Elisas Vater war ein vermögender Mann und auch er und sein Sohn Elisa hatten einen Namen in der Region. Elisa, der Sohn des Schaphats. Halten wir das einmal fest. Also Elisa kam aus einem wohlhabenden Elternhaus, aus einer friedlichen, schönen Idylle. Elisa selbst war ein Mann mit Ansehen und Autorität, mit Verantwortung. Er genoss also ein Leben in Wohlstand. Und dieser Mann, Elisa, hatte wunderbare Beziehungen. Zum Beispiel zu seinen Eltern. Diese waren wahrscheinlich welche von diesen 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben und den Baal nicht geküsst haben. Seine Eltern waren wohl gottesfürchtig, denn sie gaben ihm den Namen Elisa, was so viel bedeutet wie Gott hat geholfen oder Gott hat gerettet. Elisa wird auch seine Eltern sehr geliebt haben, denn wir lesen das hier, wir werden uns das gleich nochmal genauer anschauen, aber es heißt hier in Vers 20, da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Ihr seht, er liebt seinen Vater, er liebt seine Mutter, es scheint, er kommt aus einem guten Elternhaus und nicht nur das, er hatte wohl auch gute Beziehungen zu der ganzen Dorfgemeinschaft, Vers 21. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten, sie aßen. Hier sehen wir wiederum eindeutig, dass Elia bzw. sein Vater der Besitzer dieser Rinder und der Arbeitsausrüstung gewesen sein müssen, denn sonst lässt sich das nicht erklären, dass man da einfach hingeht, zwei Ochsen schlachtet und das Gespann zerschlägt. Das kannst du nur tun, wenn du selbst Besitzer davon bist. Ein Ochse war sehr, sehr viel wert. Ihr könnt euch so vorstellen, das waren quasi die Traktoren der damaligen Zeit. Ja? Was macht Elisa hier mit den Rinderbraten? Er gab es den Leuten. Also wenn wir einen Ochsen braten würden heute Abend, dann würden wir alle zusammen das nicht schaffen, das aufzuessen. So viel Fleisch ist das. Das heißt, Elisa gab sehr vielen Leuten davon zu essen. Wahrscheinlich der ganzen Familie, allen Freunden, den Mitarbeitern, wahrscheinlich vielen von der Dorfgemeinschaft. Es war ein Festmahl. Elisa scheint ein gutes Verhältnis gehabt zu haben mit den Leuten in seiner Umgebung. Er war wahrscheinlich bekannt und wahrscheinlich war er sogar beliebt bei den Leuten. Lasst mich das jetzt einmal alles zusammenfassen. Elisa führte ein wunderbares Leben. Er lebte in einer heilen, friedlichen Welt. Er lebte im Wohlstand, mit Ansehen und Respekt, mit Verantwortung. Er hatte gute Eltern und eine gute Gemeinschaft mit den Leuten vor Ort. Er führte ein gutes, beinahe könnten wir sagen, traumhaftes Leben. Er hatte sicherlich eine sehr aussichtsreiche Zukunft vor sich. Er scheint ja auch nicht verheiratet gewesen zu sein, denn hier werden keine Frau erwähnt, keine Kinder, von denen er sich verabschiedet oder die er mit sich nehmen könnte. Das heißt, Elisa hätte nun eine Familie gründen können in dieser Idylle. Er hätte alles erben können von seinem Vater. Er hätte sein Leben genießen können. Er hätte alt werden können in diesem Paradies. Ein wunderbares Leben mit Wohlstand und Glück. Alles so traumhaft schön, bis plötzlich diese Gestalt am Horizont erscheint. Und immer näher auf ihn zukommt. Ein Mann. Ein rauer Mann. Gekleidet mit einem Mantel aus Kamelhaaren. Und alle wissen, wer dieser Mann ist. Kein Mann war bekannter. Alle sprechen über diesen. Das Volk war ja versammelt am Berg Karmel. Alle hatten davon gehört, es ist der Prophet Elia. 3,5 Jahre haben alle nach ihm gesucht. Stellt euch vor, dieser Elisa flügt, er tut das, was er immer tut. Und plötzlich kommt da dieser Mann auf ihn zu, der Prophet Elia. Und er wirft seinen rauen Mantel über ihn. Plötzlich kommt dieser Mann. Und Elisa weiß ganz genau, was das bedeutet. Jeder wusste ganz genau, was das zu bedeuten hat. Elisa wurde erwählt, um Prophet zu werden, um Elia zu folgen, um ein Prophet Gottes zu werden. Und jetzt überlegt ihr einmal, was das bedeutet. Elisa muss sein Leben im Wohlstand aufgeben. Er wird jetzt Wanderprediger. Das heißt, ein Prophet ohne geregelten Einkommen. Ohne finanzielle Absicherung durch Besitztümer, Hab und Gut. Es kann sein, dass er sich an einem Fluss verstecken muss, wo er von Raben versorgt wird. Es kann sein, dass er zu einer armen Witwe gehen muss, die ihn versorgt. Er muss seine wunderschöne Heimat verlassen, diese wunderschöne Idylle, und als Prophet wanderst du umher an manchen öden Orten. Du musst viel reisen. Eine Familie gründen wird wohl jetzt nicht mehr so möglich sein, denn es ist schwer, als Prophet so ein Familienleben zu führen. Und er muss Abschied nehmen von all den geliebten Menschen, von seinen Eltern, seinen Freunden, von der Dorfgemeinschaft. Er verlässt zudem dieses sichere, friedliche Leben, wo ihn niemand Böses will, denn er geht jetzt den Weg der ständigen Lebensgefahr. Denn falls du es vergessen hast, da ist immer noch Isabel. Die wen sucht? Elia. Wer Staatsfeind Nummer 1? Elia. Wer soll ausgerottet werden? Alle Propheten des Herrn. Elia zu folgen, bedeutet den Weg des Todes zu gehen. Ein Leben in größter Gefahr. Ja, und Elisa hatte in seiner Heimat Anerkennung und Respekt. Jetzt geht er den Weg, wo ihm Hohn und Spott widerfährt. Wir werden es eines Tages sehen, so Gott will, wie er verspottet wird. Ja, und in seinem Dorf, da hatte er eine bedeutende Stellung. Andere dienten ihm. Er wäre der große Gutsherr geworden. Aber wozu schließt er sich Elia an? Was haben wir gelesen in Vers 21? Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Die ersten 6 oder 7 Jahre, bis Elia auffuhr zum Himmel, diente Elisa. Er war sein Schüler, sein Assistent. Wir lesen doch tatsächlich dann in 2. Könige, Kapitel 3, Vers 11, Elisa, das ist der, der Wasser über die Hände Elias goss. Also die niedrigen Dieneraufgaben erfüllte er für seinen Herrn Elia. Überleg dir das. Das heißt, Elia zu folgen, ist der Weg der Erniedrigung, wo du der Diener wirst. Ist dir bewusst, was Elisa hier alles verliert? Seinen Wohlstand, seine Heimat, seine Familie, seine Freunde, seine Familienplanung, seinen Status, seine Sicherheit, sein Ansehen, vielleicht sogar sein Leben. Verstehst du? Innerhalb von einer Sekunde, wo dieser Mantel über ihn geworfen wird, eine absolute Wende in seinem völligen, kompletten Leben, eine radikale Lebenswende, ein absoluter Bruch mit der Vergangenheit. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Seine ganzen Gedanken in Bezug auf die Zukunft brechen in einer Sekunde zusammen wie ein Kartenhaus. Ich frage mich, wie hättest du wohl reagiert, wenn dieser raue Mann mit seinem rauen Mantel kommt und ihn über dich wirft? Wärst du gefolgt? Wie reagiert denn jetzt Lisa? Sag mir, trauert er, weil sein Leben jetzt vorbei ist, seine glorreiche Zukunft? Klagt er oder grübelt er und sagt, Elia, bitte, ein paar Wochen, lass mich überlegen. Beweint er etwa diesen Tag? Es gibt doch so unzählige Gründe, warum er Gottes Ruf jetzt nicht einfach folgt und warum er traurig sein müsste, warum er klagen müsste über all diesen großen Verlust, den er hier erfährt. Was tut Elisa? Vers 19. Und Elia ging hin zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er, Elisa, die Rinder und lief hinter Elia her. Keine Diskussion. Es heißt hier, dass Elisa sogleich die Rinder verließ, seine Arbeit. Er lässt alles stehen und liegen, um Elia nachzufolgen. Die Entscheidung ist gefällt innerhalb einer Sekunde. Gnade des Herrn. Der Herr muss an ihm gearbeitet haben. Der Herr, wir haben gehört von diesen leisen Säuseln, von dem, was der Herr im Verborgenen tut, in seiner Gnade. Elisa ist ein Mann, an dem der Herr so gearbeitet haben muss, dass er sofort in diesem Moment die Entscheidung fällt. Weiter in Vers 20. Er sagt, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, und dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Elisa behandelt hier den Elia schon als seinen Herrn. Er bittet ihn um Erlaubnis, sich verabschieden zu können. Er möchte einen Abschiedskuss geben, seinem Vater und seiner Mutter. Und dann will er Elia nachfolgen. Die Entscheidung ist gefällt. Elisa möchte sich verabschieden und Elia hat nichts dagegen einzuwenden. Er sagt, geh zu deinen Eltern, aber dann kehre wieder um. Das heißt, kehre wieder um zu mir. Und er sagt, denn was habe ich dir getan? Das ist im Hebräischen nicht, das ist nicht so einfach zu übersetzen. Es kann mehrere Dinge bedeuten, aber es kann zum Beispiel bedeuten, denn bedenke, was ich dir getan habe. Das heißt, geh zu deinen Eltern, kehre wieder um, denn bedenke, was ich dir getan habe. Der Herr hat dich berufen zum Propheten. Andere sagen, es bedeutet wahrscheinlich, dass Elia sagt, denn was habe ich dir getan? Im Sinne von, ich als Mensch, was habe ich dir getan? Gott hat dich berufen. Manche wollen ja ein Fehlverhalten bei Elisa finden. So, als sei Elisa nicht völlig entschlossen gewesen, als zögere er hier noch. Denn es gibt da tatsächlich eine ganz ähnliche Stelle im Neuen Testament, an die jetzt einige von euch denken, wo Jesus jemanden beruft in seine Nachfolge in Lukas Kapitel 9. Da lesen wir, es sprach aber auch ein anderer zu Jesus. Ich will dir nachfolgen, Herr, aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also Elisa wird gewährt, sich zu verabschieden, aber Christus erlaubt diesem Mann nicht, worum er bat, sich zu verabschieden. Wie ist das zu erklären? Nun, ich denke, die Sache ist recht simpel. Christus kennt die Menschen. Er weiß, was im Herzen dieses Mannes vor sich geht. Und dieser Mann, er hängt so an seiner Familie, dass er stets zurückblickt. Er ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Er wird Jesus nicht von Herzen folgen, denn er hängt mit seinem Herzen an seinem Haus. Bei Elisa ist das nicht der Fall. Elisa ist ein Mann, der sich verabschieden wird im Respekt seinem Vater und seiner Mutter gegenüber, aber nur um sich wirklich zu verabschieden. Er wird nicht seine Hand an den Pflug legen und zurückblicken. Er schaut nicht zurück. Woran erkennen wir das? Woher wissen wir, dass Elisa nicht die Hand an den Pflug legt und zurückblickt? Nun, wir wissen, wie es weitergeht mit Elisa. Wir wissen, dass er es nicht tat. Wir wissen, dass er treu war bis ans Ende. Aber auch hier schon in diesem Text sehen wir seine feste Entschlossenheit. Woran erkennen wir das, ihr Lieben? Nun schau mal. Schau mal seine unfassbare große Freude, die wir hier sehen. Noch einmal, wie hättest du wohl reagiert, wenn du mit einem Mal alles aufgeben müsstest, dein Wohlstand, deine schöne Heimat, deine Familie, deine Freunde, deine Familienplanung, all die Zukunftspläne, die du hattest, deinen Status, deine Sicherheit, dein Ansehen, vielleicht sogar dein Leben? Würdest du reagieren mit, oder erwarten wir das nicht, dass Elisa reagiert mit Trauern und mit Klagen und mit Wein? Schau dir an, was Elisa tut. Schau genau hin. Kein Murren, kein Klagen, sondern was? Feiern. Tatsächlich feiern. Schau genau hin. Vers 21. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Elisa feiert ein Fest. Er verlässt die heile Welt, die Idylle, sein Traumleben. Er verlässt das alles und zwar mit einer Feier. Er verlässt das alles mit einer Feier. Das ist kein Tag der Trauer, es ist ein Festtag für ihn. Er nimmt hier einfach zwei Ochsen, zwei Rinder, zerschlägt das Holzgespann, das Geschirr, macht Feuer, schlachtet die Ochsen, er verteilt die Rinderbraten für alle. Jetzt wird gefeiert. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Siehst du, keine Trauerfeier, ein Freudenfest. Du meinst also, Elisa verliert etwas, wenn er Elia nachfolgt? Nun, Elisa sieht das ganz anders. Er weiß, er hat den größten Gewinn gemacht. Was er nun erleben darf, ist wertvoller, ist herrlicher, ist besser als Wohlstand und eine schöne Heimat und Familie und Freunde und Familienplanung und Status und Sicherheit und Ansehen und besser als Leben. Ja, es ist die größte Ehre, das schönste Gut, dem lebendigen Gott dienen zu dürfen. Jetzt muss gefeiert werden. Und es ist nicht nur ein Fest, ihr Lieben. Was er hier tut, ist die Zerstörung seiner Arbeitsmittel, seiner Arbeitsgeräte. Seht ihr das hier? Er brät ja nicht bloß die Ochsen. Er zerschlägt dieses Arbeitsgespann. So als würde ein Bauer seinen Traktor anzünden. Ihr Lieben, es ist ein klares Zeichen, was er hier tut. Was Elisa hier tut, ist ein Zeichen. Es gibt keinen Weg zurück. Ich habe mein Leben bisher damit verbracht, die Felder meines Vaters zu pflügen, und ich habe es getan mit Freude. Aber jetzt, just in diesem Moment, ist eine größere Freude in mein Leben eingetreten. Und nun pflüge ich den Acker Gottes. Nun pflüge ich die Herzen der Menschen, indem ich Gottes Wort predige. Ich werde ein Prophet. Mama, Papa, auf Wiedersehen. Ich gehe, was mein Herz begehrt zu tun. Es gibt kein Zurück mehr für mich. Er gibt allen Leuten zu essen von den Rindern. Alle sollen essen von dem Festbraten. Alle sollen wissen, seine Familie, seine Freunde, die Arbeitskollegen, die ganze Dorfgemeinschaft. Ich gehe in ein Leben voller Freude. Ochsen wurden vielleicht auf einer Hochzeit geschlachtet, bei dem höchsten Freudenfest im Leben eines jungen Mannes. Für Elisa ist dies hier das höchste Freudenfest. Er darf seinem Herrn dienen. Elisa musste so viel aufgeben, doch er hat nichts verloren, sondern im Gegenteil, unendlich gewonnen. Du magst vielleicht sagen jetzt, aber so viel steht zum Glück fest. Ich werde es wohl nie erleben, dass da plötzlich ein Prophet auftaucht und seinen Mantel über mich wirft. Ich bin froh, dass wird das nicht passiert, denn ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringen könnte. Ich freue mich, dass Elisa das erlebt, aber zum Glück wird mir das wahrscheinlich nicht passieren. Nun, das führt mich zu meinem zweiten Punkt heute Abend. Was hat denn das, was wir jetzt gelesen haben, mit dir zu tun? Bevor du dich jetzt zurücklehnst und denkst, dieser Text hätte nichts mit dir zu tun, so will ich dich an etwas erinnern. Es gibt jemanden, der heute noch auf Menschen zugeht. Jemanden, der größer ist als Elia. Unendlich viel größer. Es gibt einen Lehrer, einen Meister, der Schüler beruft, hier und dort, seit Jahrtausenden hindurch, und du weißt, wer es ist. Es ist niemand Geringeres als der Sohn des lebendigen Gottes, größer als alle Propheten, der Herr der Herren und der König aller Könige. Er ist König, Priester und Prophet. Und er beruft Menschen in seine Nachfolge, um seine Schüler zu sein. Lesen wir nicht in Markus Kapitel 4. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort wegging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot, ihren Vater, und folgten ihm nach. Und in Matthäus Kapitel 9, und als Jesus von dort weiterging, sah einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und dieser Christus, dieser auferstandene, lebendige Herr, er beruft auch heute noch Menschen in seine Nachfolge. Was heißt es denn, ein Jünger zu sein? Jünger ist ein anderes Wort für Schüler, für Nachfolger. Christus spricht auch heute noch hier zu uns, zu dir. Folge mir nach. Hast du das erlebt? Hast du diesen Ruf vernommen? Bist du ein Nachfolger Jesu Christi? Nun, du weißt sicherlich, dass da viele Dinge sind, die dich abhalten wollen davon, Christus wirklich von ganzem Herzen nachzufolgen. Das sind so viele gute Gründe, warum du Jesus nicht von ganzem Herzen nachfolgen solltest. Hast du das erlebt, dass Jesus vielleicht durch die Predigt oder durch das Lesen von seinem Wort so in dein Herz hineinspricht, dass du nicht anders kannst? Dass du, egal was dich auch immer abhalten will, dass du nachfolgst und sagst, wo du bist, will auch ich sein. Ich will dir dienen. Und wenn die Leute sagen auch, ich habe Verluste dadurch, ich weiß, ich habe Gewinn, ewigen, herrlichen Gewinn. Christus, ich will allein dich, ich will dir folgen, koste es, was es wolle. Hast du diesen Ruf vernommen? Hat der Herr dich gezogen? Hat der Herr so in deinem Herzen gearbeitet, dass du sagst, Jesus ist mein Meister und ich bin sein Jünger? Weißt du, Jesus, der Lehrer, er bietet kein nettes Wochenendseminar, wo du dich anmeldest und dann nimmst du ein paar nette Gedanken mit und dann gehst du zurück in dein altes Leben und kannst leben, wie du willst. Er fordert alles oder gar nichts. Dein Leben, dein Gehorsam, deine Ganzhingabe. Es gibt keine halben Nachfolger. Du musst alles stehen und liegen lassen, um ihm zu folgen. Jesus wandte sich einmal einer großen Volksmenge zu. Da waren viele dabei, die ihm folgten, aber nicht alle waren Schüler. Viele von ihnen waren nur Mitläufer. In Lukas Kapitel 14 lesen wir das. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um, und er sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. So kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Dreifache kann nicht in Lukas 14. Was auch immer dich davon abhalten will, Christus von ganzem Herzen zu folgen. Du kannst nicht ein Jünger Jesu sein, es sei denn, du lässt all das fahren und sagst, Christus ist mir kostbarer, wertvoller, wichtiger als alles, was mich zurückhalten will. Ich bin bereit, mein eigenes Wohlbefinden, meine Zukunftspläne, mein Ansehen, mein Ruhm, all das fahren zu lassen, wenn ich doch nur Christus habe. Ungläubige werden zu dir sagen, welch ein großer Verlust. Und du wirst ausrufen, welch ein ewiger Gewinn. Etwas aufzugeben für Christus bedeutet niemals Verlust. Es ist immer Gewinn. Du glaubst tatsächlich, du opferst etwas für den Herrn? Du meinst, du könntest etwas verlieren für den Herrn? Du irrst dich gewaltig. Was steht geschrieben in Matthäus Kapitel 19? Petrus sprach zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird nun mit uns werden? Jesus aber sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Du meinst, du verlierst etwas, wenn du Christus nachfolgst? Du hast gar keine Ahnung. Du irrst dich gewaltig. Noch niemals hat jemand irgendetwas verloren, der Christus nachgefolgt ist. Er hat nur gewonnen. Unendlich viel gewonnen. Verstehst du? Die Menschen glauben, es gäbe Dinge, die wichtiger sind als Christus. Jesus lehrte einmal ein Gleichnis, auch in Lukas Kapitel 14. Ein Gleichnis über das Reich Gottes. Da heißt es, er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Und ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Elisa hatte einen Acker. Er lässt ihn fahren. Elisa hatte Ochsen. Er schlachtete sie. Er hätte heiraten können. Er folgte Elia nach. Er stellt nichts über den Herrn. Keine Entschuldigung. Er folgt ohne Wenn und Aber. Denn er hat etwas gefunden, was größer und herrlicher ist als alle Angebote dieser Welt. Elisa zeigt keine Traurigkeit, als er die Dinge aufgab, sondern nur feierliche Freude, Jubelfreude. Vielleicht ist es gerade so jetzt in deinem Leben, dass es dich was kostet, Jesus zu folgen, dass es wehtut, dass es so scheint, als habest du Verlust und nur Nachteile, weil du Jesus folgst. Willst du nicht lernen von Elisa? Elisa folgte Elia nach und hat hier schon feierliche Jubelfreude und er vergisst alles, was er zurücklässt. Wie viel mehr denn wir, wenn uns der Herr Jesus Christus beruft in seine Nachfolge. Jesus zu kennen und Jesus zu haben, dies ist das herrlichste Los in der Welt. Er hat das Erdball volltrefflichste Gaben, mehr als was Augen und Ohren gefällt. Dies nur kann wirklich die Seele erlaben, Jesus zu kennen und Jesus zu haben. Jedes Mal, wenn es dir wehtut, jedes Mal, wenn du merkst, dass du dein Kreuz auf dich nehmen musst, dass du Bequemlichkeit und Wohlbefinden aufgeben musst, jedes Mal, wenn du dich selbst verleugnen musst, um Jesus nachzufolgen, dann möge diese feierliche Freude in dir aufkommen. Dass, wenn es etwas kostet, du nicht murrst und nicht klagst, sondern feierst. Und alle um dich herum sollen es wissen. Es ist deine größte Freude und dein größtes Vorrecht. Auch Leiden und Verluste, Nachteile auf dich zu nehmen, um Christi willen. Weil Jesus ist es wert. Jesus ist wert, dass man ihn ehrt. Was sagt Paulus in Philipper Kapitel 3? Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Elisa gab alles auf, um Elia zu folgen und ihm zu dienen. Wie viel mehr wir, unserem Herrn Jesus Christus. Das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, dass diese feierliche Freude einkehrt bei dir, dass Tag für Tag Feststimmung da ist, weil du Jesus hast, weil du ihm folgen darfst und dass diese Freude dich bei weitem überwinden lässt. Alles, was dich jetzt noch zurückhalten will, von ganzem Herzen diesem Christus zu folgen. Und denke daran, dass der Herr Jesus Christus für dich weitaus Größeres tat, als Elisa hier tat. Christus selbst wohnte in der Herrlichkeit des Himmels, bei seinem himmlischen Vater in seiner himmlischen Heimat. Er hat all das verlassen. Er, der Erbe aller Dinge, kam in dieses öde Land, diese Welt. Auch um ein Knecht zu werden, ein niedriger Diener, um sich verspotten zu lassen, verhöhnen zu lassen, um zu leiden und zu sterben am Kreuz. Wozu? Um dich in seine ewige himmlische Heimat zu holen, wo du seinen ewigen Reichtum genießt und keinen Mangel und keinen Verlust hast in Ewigkeit. Dein Meister kam nicht bloß, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, auf dass es dir wohl ergeht in Ewigkeit. Sag mir, ist er es nicht wert, ihn mit ganzer Freude, mit ganzer Hingabe zu leben, ohne zu klagen, sondern voller Freude Tag für Tag dein Kreuz auf dich zu nehmen, dich selbst zu verleugnen und ihm nachzufolgen. Möge der Herr diese Freude in dein und in meinem Herz aufkommen lassen, diese Freude bewahren, auf dass jeder von euch jetzt auch in der kommenden Woche überwindet. Denn Jesus ist wert, dass man ihn ehrt. Gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort hören durften, dass wir miterleben durften in deinem Wort, was geschehen ist, als Elia kam zu Elisa und ihm den Mantel umwarf und ihn damit zu seinem Nachfolger machte. Herr, wir freuen uns, dass du in Elisa bewirkt hast, dass er ohne zu zögern dir nachfolgte, dass er hinter Elia herging, um ihn zu dienen, dass er diesem Ruf, den du an ihn gerichtet hast, gefolgt ist, dass er alles aufgab, dass er alles für Dreck achtete, was er hatte. Wenn er doch nur deinen Willen tun kann, wenn er doch nur dir nachfolgen kann, wenn er doch nur dir dienen kann, wenn er doch nur nützlich sein kann für seinen König. Und hilf, dass wir lernen von Elisa, dass unsere Herzen nicht hängen an den Dingen dieser Welt, dass wir nicht hängen an unserem Eigentum und unserem Besitz, dass wir nicht hängen am Geld, dass wir nicht mal hängen an irgendwelchen Beziehungen und Freundschaften, nicht mal an der Familie, sondern dass du uns größer bist als alles. Herr, du hast uns alle gerufen in die Nachfolge. Alle, die hier sind und die du wiedergeboren hast, die du errettet hast, denen hast du den Auftrag gegeben, dir nachzufolgen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen, heilig zu sein, weil du heilig bist. Und wir bitten, Herr, dass du dafür sorgst, dass wir es alle Elisa gleich tun. Dass wir ohne zu zögern dir nachfolgen, koste es, was es wolle, dass wir alles gerne aufgeben, dass wir ja uns selbst hassen und alles für Dreck achten, alles für Verlust achten. Herr, wenn wir doch nur dich gewinnen. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und so bitte sorge dafür, dass wir alle, auch in der nächsten Woche, von Herzen dir nachfolgen, dass wir uns trennen, dass wir Schluss machen mit all den Dingen, die uns an diese Welt binden, die uns zurückhalten, dir ganz nachzufolgen. Schluss machen mit all den Sünden und Begierden, die uns fesseln an diese Welt. Dass wir uns frei machen davon, dass wir überwinden und für dich leben, dass wir tun, was du sagst, dass wir dir dienen, dass wir alle nützlich sind in deiner Gemeinde, in deinem Reich. Herr, bewirke das in uns, damit wir alle treue Nachfolger sind, damit du zu uns sprechen wirst, du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Hilf, dass wir für dich leben, denn du bist es wert. Und so wie du alles hingegeben hast, um uns zu retten, so wollen auch wir alles hingeben, um dir nachzufolgen. Gepriesen sollst du sein in unserem Leben und in unserer Mitte. Amen.